Vinzenz will's wissen, der Podcast aus dem Vinzenz Krankenhaus Hannover. Wir sprechen mit Menschen vor Ort über ihre Arbeit, Herausforderungen, Behandlungsmethoden und geben Einblicke in die Welt eines Krankenhauses.
Herzlich willkommen zurück. Heute sitzt mir Katrin Schröder, unsere Teamleitung des Sozialdienstes, gegenüber. Hallo.
Hallo.
Erste Frage, du oder sie?
Gerne du.
Woher kommst du gerade?
Ich komme gerade aus meiner Mittagspause tatsächlich. Ich war drüben in der Cafeteria mit meinem Team.
Und hat's geschmeckt?
Ja, hat geschmeckt, auf jeden Fall.
Wie lange bist du denn schon im Vinzenz Krankenhaus?
Angefangen habe ich im Februar 2023 hier und bin so ins Team praktisch der Sozialarbeiter hier gerutscht.
Also du bist gelernte Sozialarbeiterin oder studierte Sozialarbeiterin.
Genau, ich bin studierte Sozialarbeiterin. Ich habe damals tatsächlich meinen Bachelor und dann meinen Master noch gemacht und habe so wie mein Team praktisch soziale Arbeit studiert.
Und aus wie vielen Personen besteht dein Team?
Wir sind jetzt so im Kernteam, sage ich mal, 6 Sozialarbeiterinnen.
Und alles Frauen?
Alles Frauen, ja. Sehr weiblich dominiertes Team.
Und wo du das auch gerade schon die verschiedenen Themengebiete angesprochen hast, was genau macht denn der Sozialdienst? Was sind so eure Aufgabenbereiche?
Also ganz unterschiedlich, von bis ein bisschen. Zum einen natürlich planen wir irgendwie im Vorfeld schon Reas für verschiedenste Leute, dass wir entweder die urologischen oder die endoprothetischen Menschen einfach vorher schon mal beraten haben und eine Reha-Planung gemacht haben. Oder aber wir sind natürlich auch ganz präsent bei den Patienten, die aktuell dann im Krankenhaus sind. Wir schauen, dass wir im Rahmen der Möglichkeiten, die sie haben, im besten Falle natürlich die Unterstützung nach dem Krankenhaus bekommen, die sie brauchen, ob es jetzt um Pflege geht oder wieder um Reha oder um andere Sachen wie einfach eine Versorgung zu Hause, Haushaltshilfe oder auch wirklich palliative Unterstützungen, dass Leute, wenn sie dann aus dem Krankenhaus endlich wieder raus dürfen, dann auch einfach gut versorgt sind und nicht die Gefahr besteht, dass die jetzt zeitnah wiederkommen oder einfach dann hilflos sind. Also unser Ziel ist, das ein bisschen zu vermeiden, dass Leute einfach ja alleine zu Hause sind.
Habt ihr denn sowas wie einen Alltag?
Schwierig. Ja, ich glaube, man kann das schon sagen, dass wir irgendwo einen Alltag haben. Wir strukturieren uns natürlich durch Sprechstunden auch einfach, dass wir morgens an unserem Schreibtisch sitzen und telefonisch zu erreichen sind. Und dann, ich glaube, es ist auch sehr individuell, wie man dann weitergeht. Der eine oder andere sitzt einfach, glaube ich, dann noch ein bisschen länger am Schreibtisch und organisiert noch so, was vom Vortag noch fehlte. Der nächste geht dann schon wieder hoch auf die Station und macht das dann irgendwie andersrum. Ich glaube, das ist nicht ganz so konkret festzusetzen, aber ich würde schon sagen, dass wir 70-80% unseres Alltages am Schreibtisch sitzen und in dem Rest dann versuchen, Patienten direkt aufzusuchen in ihrem Zimmer oder aber uns mit Angehörigen zu vernetzen und dann die zu beraten, entweder bei uns im Büro oder direkt auch im Patientenzimmer.
Wie kann ich mir diese Vernetzung vorstellen? Also kann man euch proaktiv ansprechen oder kommt ihr irgendwie Bescheid gesagt vorab, dass die Person gerne eure Hilfe oder Unterstützung in Anspruch nehmen möchte?
Sowohl als auch. Zum einen werden wir natürlich über ein Konsil angefordert. Also das kann sowohl Pflege als auch Ärzte stellen, dass man uns einfach ein Konsil stellt und wir dann, sobald die dran sind praktisch, wir Kontakt mit dem Patienten erstmal aufnehmen und klären, wer ist vielleicht noch unser Ansprechpartner, also die Angehörigen oder ähnliches. Aber auch Angehörige können uns gerne anrufen oder Patienten natürlich auch selbstständig können uns auch anrufen, sich mit uns dann in Verbindung setzen, damit wir weitere Schritte planen oder damit wir auch erstmal beraten können. Viele haben ja auch einfach Fragen, was gibt es überhaupt? Also, dass man gar nicht weiß, gibt es sowas wie einen Pflegegrad, wem steht was zu oder ähnliches, dass wir das dann anschließend oder im Vorfeld schon mal grob beraten, damit dann anschließend organisiert werden kann, entweder von uns oder von Patient und Angehörigen selber. Wir sind eher so unterstützend tatsächlich da, nehmen nicht alles nur in unsere Hand, das macht dann immer nicht so viel Sinn, sondern tatsächlich, dass die Angehörigen mit im Boot sind und die Patienten selbst bestimmen können, in welche Richtung es geht.
Schafft ihr wahrscheinlich zeitlich auch gar nicht, wenn ihr alles selber organisieren müsstet, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Dafür ist es dann doch zu viel zu tun. Und wie gesagt, die Angehörigen kennen die Patienten meistens am besten, können das am ehesten auch nochmal absprechen, haben auch irgendwo die Zeit, sich dann lange hinzusetzen und das mit denen zu besprechen. Und sind natürlich auch im Außen einfach unterwegs. Ich kenne nicht jedes Pflegeheim von innen. Das kann ich nicht leisten. In Hannover würde ich schätzen, gibt es 40-50 Stück oder so. Ist vielleicht jetzt überspitzt, aber das kann ich nicht von innen abschätzen. Das können dann andere Leute einfach für ihre Menschen, an denen was liegt, einfach besser entscheiden.
Und macht es da Sinn, sich vorab schon irgendwie mit euch zu connecten? Oder ist das am Ende, ist nicht egal, aber es ist jetzt keine Abstufung, wenn sich jetzt nicht jemand oder wenn sich die Person nicht vorher gemeldet hat, sondern erst während des Aufenthaltes?
Vorher melden ist meistens auch schwieriger tatsächlich, weil man nicht so genau weiß, wie es anschließend ausschaut. Also es hat ja einen Unterschied, wenn jemand jetzt nur 3 Tage hier liegt, dann macht es vielleicht durchaus mal Sinn, mit uns vorher Kontakt aufzunehmen. Tätig sein können wir erst, wenn sie im Krankenhaus sind. Wenn jemand dann aber wirklich längere Zeit hier einen Aufenthalt im Krankenhaus hat, dann kann man das so schwer von vornherein abschätzen. Wie geht's dem einfach? Was wird gebraucht plötzlich? Weil das meistens weiß man das gefühlt erst am Tag der Entlassung, was jetzt wirklich sinnvoll wäre. Und dann ist es manchmal so ein bisschen auch Organisation umsonst oder auch, ja, ne, irgendwie Pferdeschein machen, die es eigentlich noch gar nicht irgendwie, ja, sinnvoll ist, dass man erst tatsächlich, wenn sie hier im Krankenhaus sind und vielleicht, wenn man so grob einen Entlasttermin auch im Kopf hat, macht das meistens mehr Sinn. Will ich aber jetzt auch nicht pauschal so sagen. Also es kann auch einfach mal, wer sich schlau machen will, kann anrufen und dann guckt man weiter.
Und weil es hängt ja auch viel tatsächlich, was du eben auch schon meintest, mit der, also wie geht es der Person dann auch wirklich am Tag der Entlassung oder vorher auch schon dem Verlauf, sage ich jetzt mal. Das hängt ja, oder da müsst ihr ja viel auch mit anderen Berufsgruppen zusammenarbeiten oder ihr seid, na, abhängig würde ich nicht sagen, aber zumindest auf die Zusammenarbeit angewiesen. Funktioniert das dann ganz gut?
Ja, total. Also es gibt natürlich immer mal Sachen, wo es nicht so gut läuft und Sachen, wo es halt einfach auch sehr gut läuft. Wir arbeiten, glaube ich, fast mit jeder Berufsgruppe hier im Krankenhaus eng zusammen, weil wir sind alle keine Mediziner, wir kommen nicht aus der Pflege. Wir haben wenige von uns zumindest kommen aus der Pflege und wissen, was vielleicht einzelne Begriffe bedeuten. Das heißt, wir sind einfach darauf angewiesen, dass man uns erklärt, wie eine Wunde zum Beispiel zu versorgen ist. Ich habe in meinem Leben noch keine Wunde gesehen. So. Und dann ist es schwierig, das so ad hoc dann im Pflegedienst zu erklären, was gemacht werden muss. Deswegen sind wir auf die ganzen Dokumentationen der Pflege und der Ärzte und auch der Physio und alle weitere tatsächlich einfach angewiesen, weil irgendwoher brauchen wir unsere Informationen, um dann tatsächlich daraus was zu machen. Also die Zusammenarbeit mit den anderen würde ich jetzt schon als ziemlich eng irgendwo beschreiben und dass es auch sinnvoll ist, damit wir alle so ein bisschen an einem Strang ziehen und dann kann man das ja auch beeinflussen, vielleicht in welche Richtung es für den Patienten am sinnvollsten wäre, wo man jemanden genau hinberaten kann, nenne ich jetzt mal, weil man Hoffnung hat, dass es auch einfach gut funktioniert.
Und das sind ja oft auch nicht so einfache Geschichten, die ja Patienten und Patientinnen mitbringen. Fällt dir das leicht, das hier zu lassen und nicht mit nach Hause zu nehmen?
Ja, schon, weil es einfach einen hohen Durchlauf gibt. Das ist ja, wir machen nicht so viel Beziehungsarbeit, wie das vielleicht sonst mein Berufsstand als Sozialarbeiterin mit sich bringen würde. Ich sehe die Patienten ja meistens nicht über eine lange Zeit und damit meine ich Monate hinweg, sondern das ist sehr punktueller Kontakt. Es gibt immer wieder Patienten, die immer wieder häufig hierher kommen, zu denen man dann wirklich dann doch irgendwie eine Beziehung aufbaut und wo man dann leider auch manchmal so ein bisschen nicht nur mitfühlt, sondern auch mitleidet. Das, glaube, passiert immer wieder, dass man sowas einfach mit nach Hause nimmt, weil man so, ja, betroffen ist und einfach mitfühlt. Und das ist der reguläre Fall, sage ich jetzt mal, der 0815-Fall, weil es überhaupt so einen gibt, aber das ist die Suche im Pflegegrad und nach einer Kurzzeitpflege ist so ungefähr, das sind nicht unbedingt diejenigen, die man da mit nach Hause nimmt. Und das ist natürlich dann immer so eine Sache, wie kann man abschalten auch irgendwo. Das ist etwas, was wir im Studium durchaus mit lernen. Und es klappt mal mehr, mal weniger.
Aber ihr tauscht euch ja wahrscheinlich untereinander auch viel auf. Also ja. So oder so, denke ich mal,
ja.
Ihr seid ja überall verstreut im Haus und
ja, ich glaube gerade, also mein Team ist echt toll. Ich kann nur für meine Kolleginnen schwärmen. Wir tauschen uns viel untereinander aus. Wir versuchen uns einfach auch gegenseitig mal aufzufangen, weil es gibt immer wirklich blöde Sachen und worüber man sich aufregt, wo man mitfühlt. Und dass wir einfach untereinander da versuchen, möglichst viel uns auch tatsächlich zu vernetzen und dann miteinander zu sprechen. Und also eigentlich ist das täglich, dass wir miteinander dann doch noch mal uns kurz austauschen. Manchmal leidet das dann unter dem stressigen Alltag, dass man das dann vergisst und sich selbst einfach vergisst irgendwo auch. Also so die Selbstfürsorge dann hinten angestellt wird. Aber nichtsdestotrotz ist eigentlich schon unser Ziel, am Tag zumindest mal miteinander kurz geklönt zu haben und gesprochen zu haben, um sich dann auch wieder zu fangen. Also
ja, funktioniert oder es muss man eigentlich machen, auch in welche Richtung das auch immer dann geht?
Ja, um gesund zu bleiben. Also einfach, ich glaube, dafür ist halt so ein sozialer Job, der zerrt halt einfach eher so vom Emotionalen, nicht so sehr vom Körperlichen, aber man gibt ja die ganze Zeit nichtsdestotrotz irgendwas, auch wenn die Kontakte vielleicht nur sporadisch sind, aber ich glaube, wir arbeiten halt einfach viel so mit so einer, ja, intrinsischen irgendwie Ressource, die wir dann immer geben und geben, und es ist ja nicht einfach so messbar, was soziale Arbeit dann irgendwo ist, vor allem auch dann nicht im Krankenhaus, sondern da muss man immer so ein bisschen, ja, Selbstversorger betreiben und sich, ja, mal auch was Gutes tun.
Jetzt haben wir ja auch unsere Geriatrie. Das ist ja nochmal ein ganz anderer Bereich, auch für euch Sozialarbeiterinnen, weil da liegen ja Patienten und Patienten, die mindestens, was sind das, 10 Tage?
14 Tage, 14, 15 Tage tatsächlich bei uns sind. Es ist schon eine andere Arbeit, weil man dann doch wirklich mal ein bisschen enger dran ist an den Patienten, aber vor allem auch an den Angehörigen. Ist einfach in der Natur der Sache, die Geriatrie, die Menschen sind älter. Nicht jeder kann noch so seine eigenen Angelegenheiten regeln. Ich glaube einfach, ja, durch die Natur der Sache, das demografische Wandel und ähnliches, die Menschen einfach älter sind. Es ist eine andere Arbeit, es ist ein bisschen eine intensivere Arbeit, ne, wenn man die von vorne bis hinten tatsächlich so ein bisschen begleitet. Und es macht ja schon Spaß, dann wirklich dran zu bleiben und zu sehen, wie sich Leute entwickeln. Und man Sachen dem plötzlich irgendwie dann doch anschließend organisiert, wo man am Anfang dachte, um Gottes Willen, hoffentlich, was weiß ich, funktioniert es dann doch noch irgendwie zu Hause. Und dann stellt man fest, es funktioniert es natürlich dann auch wirklich dem tollen Team da auf der Geriatrie, ob es die Pflege, wie gesagt, die Physios, die Ergos und die Ärzte dort sind, dass die das echt klasse machen. Und ich glaube, alle immer sehr bemüht sind, das Beste dafür zu geben. Und wir Sozialarbeiter dann natürlich auch.
Was ich mir da nicht schwierig, aber nervig vorstelle, gibt es noch viel Papierkram bei euch?
Oh, ja, es gibt vor allem noch einen Fax. ich hoffe, das darf ich so sagen, aber nee, tatsächlich Papierkram, wir haben noch physische Akten, wo zumindest die wichtigsten Informationen drauf sind, was jetzt einfach Stammdaten sind, die brauchen wir, um zu wissen, woher der Patient kommt. Natürlich ist das auch im System hinterlegt, aber dafür hat man zu viele Akten. Ich glaube, hätte ich sie nicht im Papier, wüsste ich nicht mehr, wen ich gerade bearbeite. Also es ist einfach auch die visuelle Erinnerung daran, bei wem bin ich gerade dran, wo muss ich was machen. Unser System hilft schon, es ist schon viel digitalisiert. Nur leider auch immer noch mal mit dem Punkt, dass wir aufgrund Datenschutzrichtlinie noch ziemlich mit dem Faxgerät verhaftet sind. Ich habe in meinem Leben noch nicht gefaxt, das habe ich hier gelernt.
Ja, ich auch.
Ja, wunderbar. Wäre vielleicht auch anders schön gewesen. Aber ich glaube, da ist man auch dran, dann vielleicht irgendwo mal eine Digitalisierung zu schaffen. Und natürlich muss irgendwie die Hardware auch da sein, also die passenden Notebooks. Wir haben Gott sei Dank jeder von uns ein Notebook und einfach so Dockingstationen, wo wir uns schnell irgendwo anschließen können. Natürlich sind das dann unsere Büros. Wir haben ganz viele Büros mittlerweile gefühlt. Es sind drei, aber ich zum Beispiel sitze in einem ganz anderen Gebäude und ich kann immer mich überall schnell hinsetzen. Genau, also das ist, glaube ich, so der Punkt des Ganzen.
Und es sind wahrscheinlich auch noch, was du meintest, man ist durch die Datenschutzverordnung ans Fax noch gebunden, gibt wahrscheinlich noch ganz viele andere gesetzliche Vorgaben, die in Bewegung sind, aber noch hätten schon weiter sein können und dass man deswegen noch ans Papier teilweise dann gebunden ist wahrscheinlich.
Ja, genau. Das ist tatsächlich irgendwie so die Sache. Die macht es dann auch immer mal wieder hinderlich, weil ich glaube, es gibt total gute Ansätze wirklich schon. Also ob es jetzt digitale Reha-Anträge sind oder ähnliches, die nur noch nicht so ganz auf dem Stand sind, dass das flüssig funktioniert. Ne? Wir sind dabei, auch mit der IT ganz viel mit dran zu machen, um zu schauen, wie wir die gut auf den Weg kriegen. Aber irgendwie muss man, glaube ich, jeden Stolperstein gerade mitnehmen, damit man dann irgendwann mal einen flüssigen Ablauf dahin kriegen kann, damit wir einen weiteren Schritt Richtung Digitalisierung geschafft haben.
Ein bisschen ist ja auch schon was geschafft worden.
Ja, total. Also das will ich gar nicht sagen. Also wie gesagt, wir sind auch gerade irgendwie, wir haben ein funktionierendes, verschlüsseltes Mailprogramm. Da ist man gerade, also nicht nur bei, sondern das funktioniert jetzt. Und das ist schon echt klasse. Und alle Informationen, die wir brauchen, sind ja eigentlich auch digital. Deswegen diese physische Akte, zum einen als ja einfach eine visuelle Gedankenstütze, um mal schnell was auf den ersten Blick zu haben. Aber der Rest ist digital und ist einfach vorhanden in unserem System. Und davon leben wir, ohne das funktioniert es nicht. Muss man auch mal sagen.
Ja. wenn du nochmal, also gehst du dann, beschreib mal, also ich, du hast ja schon gesagt, so einen richtigen Alltag, nee, gibt's jetzt gar nicht, aber jetzt, wann siehst du dann das erste Mal irgendwie Patienten oder kann es auch passieren, dass du den dann zweimal am Tag triffst oder ja, wenn sich noch irgendwelche neuen Ergebnisse zeigen oder wie kann ja, das sein? Ja,
also so von vorne bis hinten, ich glaube, mein Alltag ist so gut morgens, ne, ich komme irgendwie an und gehe zu einer Frühbesprechung in der Geriatrie oder meine Kollegin macht das und dann gehe ich, sobald ich irgendwie mich losreißen kann vom Schreibtisch. Aber ich versuche natürlich irgendwie vormittags so das erste Mal Patienten aufzusuchen. Und wenn dieser Fall irgendwie ganz gut zu lösen ist oder die Versorgung einfach relativ gut zu organisieren ist, es fehlt aber nochmal eine Information, dann läuft man nochmal hin. Oder also das, manchmal sieht man auch Patienten dreimal am Tag, weil man irgendwas noch erfahren muss oder noch eine Information wieder mitgeben will. Und manchmal sieht man Patient aber auch erst wieder 3 Tage später, weil man auf neue Informationen einfach wartete oder wir das einfach noch nicht sofort umsetzen konnten, weil, wie gesagt, Informationen fehlten oder einfach noch nicht da waren, nicht fehlten, sondern einfach nicht da waren. Von daher, es ist von bis. Ich glaube, Patienten, wir sehen jeden, den wir irgendwie bearbeiten, den wir versorgen, logischerweise. Es geht um den Patienten. Am Ende des Tages muss der so ein bisschen die Richtung vorgeben. Das darf er selbst bestimmen, er oder sie. Aber ansonsten ist es nicht der Kontakt, dass man stundenlang dabei sitzt, aber wir versuchen uns, glaube ich, alle immer die Zeit zu nehmen. Man merkt ja auch, wer hat irgendwie Redebedarf und wer hat auch genau einfach den Bedarf da drin, dass man sich da jetzt auch mal hinsetzt. Und ich glaube, es ist nur menschlich, dass man dann irgendwann mal sagt, okay, jetzt nehme ich mir hier mal eine Viertelstunde oder 20 Minuten und höre mir das einfach mal an. Es ist spannende Lebensgeschichten, die dahinter stecken. Und es ist, ich wünschte manchmal, man könnte das noch intensiver machen. Ist halt nicht so einfach umzusetzen, aber braucht auch nicht jeder, auch dazu sagen.
Oh, wie kam es grundsätzlich dazu, dass du dich fürs Krankenhaus entschieden hast? Weil ja, hohe Durchlaufquote, aber klar, man nimmt sich auch die Zeit und hört sich dann auch die Geschichten an, die ja zum Teil also spannend, also positiv, negativ, wie auch immer, verhaftet sind. Und wie kam es auf Krankenhaus?
Oh, gute Frage. Ich hatte Corona und habe erstmal Stellen durchgeschaut und ich hatte schon mal Erfahrung in der Reha-Klinik gesammelt während meines Studiums und hatte dann einfach Lust aufs Krankenhaus, weil ich ganz gerne mit Menschen zusammenarbeiten wollte, die auch meine Hilfe irgendwo möchten und akzeptieren und nicht so sehr in einem Zwangskontext sind. Ich habe sonst vorher in der Jugendhilfe gearbeitet. Das ist so das absolute Gegenbeispiel. Und das sind einfach Patienten, die sind ja, freuen sich darüber, dass man die unterstützt. Und das ist nicht so ein Gegeneinanderarbeiten, sondern es ist viel mehr ein Miteinanderarbeiten. Und ich glaube, also irgendwie zehre ich davon sehr, dass man dann gemeinsam einfach was entwickelt, weil man auch einen Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin hat, die Lust darauf haben, jetzt was Gutes zu erwirken. Und ich fand es irgendwie total schön, wie gesagt, durch irgendwie vorherige Erfahrungen mit Menschen dann einfach um sich zu haben, die gemeinsames Ziel haben und das gemeinsame Ziel, dass man irgendwie alles macht, um das natürlich möglichst auch zu erreichen, funktioniert nicht immer, aber natürlich ist das irgendwie trotzdem das hohe Ziel des Ganzen.
Also würdest du auch sagen, wenn man jetzt so in die Zukunft guckt, euch Sozialarbeiterinnen, gerade jetzt mit Stichwort KI und sowas, dass ihr weiterhin trotzdem auf jeden Fall ein Bestandteil sein müsst, soll, wie auch immer, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also da muss ich für meinen Beruf in die Bresche springen. Natürlich, irgendwie glaube ich, ist das etwas, was KI vielleicht nicht so gut abbilden kann, gerade was so Empathie und irgendwie dieses manchmal noch mal ein bisschen mehr geben, als vielleicht eine ja einfach Technik machen könnte, dass man sich doch noch mal mehr hinterklemmt, doch noch mal eine andere Variante irgendwie versucht zumindest, sich schlau zu machen. Und wenn es nur das ist und einfach dann auch wirklich daneben sitzt und sich das anzuhören, um das ganze Gesamtbild hinzukriegen, dann ich glaube, eine KI ist natürlich immer nur darauf angewiesen, was reingegeben wird und hört dann manchmal die Zwischentöne gar nicht so sehr. Und ich glaube nicht, dass man uns so schnell irgendwie ersetzen kann. Ich kann das nicht für immer behaupten, aber ich würde sagen, dass unser Job auch weiterhin einfach davon lebt, dass Menschen davor sitzen und keine Technik.
Ja, sehe ich auch so. Ich glaube, das macht es auch einfach aus, diese Arbeit, ne? Gerade im Krankenhaus, klar gibt es die Fakten, das sind die Dokumente, wo schwarz auf weiß steht, Person XY hat ABC, aber wenn man miteinander redet, dann kommen ja doch nochmal andere Impulse.
Total. Ich glaube, man hört da einfach dann nochmal andere Sachen. Und wenn dann noch vielleicht ein bisschen Erfahrung auch mit dabei ist und alles, dann kann man das, glaube ich, einfach nicht ersetzen. Und das wäre auch irgendwie unmenschlich.
Nee, ist auch komisch. Wenn ja. Ein Roboter kommt und dich dann
berät.
Eine Entlassung vorbereitet.
Ja. Ja, und fragt, wie es einem so geht. Also ich glaube, irgendwann käme man sich auch vielleicht komisch vor.
Ja,
könnte ich mir vorstellen.
Ja, ich glaube, ich habe soweit meine Fragen gestellt, die mich interessieren würden. Hast du noch irgendwas, was du erzählen möchtest?
Oh Gott, auf die Frage war ich jetzt nicht vorbereitet. nee, tatsächlich nicht. Also ich glaube, ich bin super dankbar. Ich arbeite richtig gerne im Krankenhaus. Bevor ich jetzt nicht so viel Erfahrung hier sammeln konnte, hätte ich das auch, glaube ich, gar nicht so sehr gedacht. Es macht wirklich Spaß, mit allen Berufsgruppen irgendwie zusammenzuarbeiten, weil alle ja irgendwo auch bemüht sind. Und es ist einfach schön, mit allen anderen sich auch auszutauschen. Und ich finde es erstaunlich. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel irgendwie noch mal lerne, dass ich in meinem Leben mal so viel, weiß nicht, Informationen zur Medizin haben werde. Ich hätte es nicht gedacht, aber gut, hier sitzen wir jetzt. Also von daher, ich kann mich echt sonst einfach nur großes Lob, glaube ich, auch für alle Kollegen einfach im großen Team, im ganzen Vinzenz-Krankenhaus irgendwo aussprechen, dass es echt gut funktioniert. Und arbeite sehr gerne hier.
Passend dazu, hast du einen Lieblingsplatz bei uns im Haus?
Ein Lieblingsplatz bei uns im Haus? Boah, glaube ich gerade gar nicht. Ich sitze total gerne natürlich mit meinen Kollegen im Büro. Ich sitze ja irgendwie überall immer so ein bisschen. Wenn ich Zeit habe, mich zurückziehen sollte, muss ich gestehen, fällt mir nicht so viel ein. Ich glaube, dadurch, dass man ja auch immer mal auf Stationen sitzt und dokumentiert, es macht schon Spaß, manchmal im Stationszimmer mal Mäuschen zu spielen und irgendwie alles so mal mitzukriegen, wie so der Stationsalltag einfach mal ist.
Bisschen Abwechslung,
genau, und da mal so mitzuhören. Aber ich könnte jetzt nicht benennen, auf dem Platz sitze ich am liebsten, muss ich sagen.
Ja, ist ja auch gut. Ist auch eine gute Aussage. Ja, ich habe zum Schluss immer so ein paar Entweder-Oder-Fragen,
okay,
die ich jedem Gast hier stelle.
Mhm.
Kantine oder Essen selbst mitbringen?
Essen selbst mitbringen und in der Kantine essen.
Mit deinen Kolleginnen?
Mit meinen Kolleginnen, genau.
Das versucht ihr auch wahrscheinlich immer, also wahrscheinlich können nicht immer alle mitkommen, aber...
Genau, aber die einfach so lange da sind auch, also ne, ich glaube, wir brauchen alle unsere Pausen, von daher versuchen wir es dann oder noch lieber draußen essen, aber gut, jetzt ist dann immer die Frage nach
wenn
der Jahreszeit.
Spielt,
genau.
Ja. Früher Vogel oder Nachteule?
Eher früher Vogel, obwohl meine Kolleginnen sagen würden, ich komme immer so ungefähr als Letzte zur Arbeit. Von daher, aber lieber früher Vogel, früh aufstehen und keine Nachteule. Das nicht.
Ich auch nicht.
Nee.
Ich bin auch früher aufstehen und dann.
Dann los, dann hat man irgendwie auch noch was vom Tag anschließen, weil irgendwann, wenn die Arbeit dann vorbei ist und es schon wieder düster ist oder was, dann ist es auch immer schade.
Treppe oder Fahrstuhl?
Treppe bis zur 4. Etage. Ganz klar abgetrennt. Ich versuche, viel Treppe zu laufen, aber ja, der Rest ist mir zu hoch.
Es ist aber auch verlockend, wenn ein Fahrstuhl ist, ne, dann...
Ist es auch. Ich versuche mir echt häufig da, mich zusammenzureißen und dann die Treppe zu nehmen. Es ist ja auch gut, aber wenn der Fahrstuhl kommt, dann kommt er.
Zumindest Treppe runter, das ist immer mein Motto, die versuche ich immer zu nehmen.
Ja, doch, die nehme ich auch immer.
Und als letzte Frage, Kaffee oder Tee?
Kaffee. Kaffee. Nicht viel, aber lieber Kaffee als Tee. Auch wenn irgendwie die dunkle Jahreszeit ansteht, dann ein bisschen Tee ist auch okay. Aber sonst der Kaffee.
Bisschen Koffein.
Ich glaube, ohne den ist mein Tagesstart auch nicht so gut.
Das ist auch das Erste, was ich mache, wenn ich hier Büro bin. Erstmal Kaffee, um dann richtig wach zu werden.
Ja, genau. Um dann auch irgendwie den Kopf zu haben, sich in den Alltag zu stürzen.
Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja.
Und dann wünsche ich dir noch einen angenehmen Nachmittag.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Tschüss.
Ciao.